Herzlich willkommen zur 21. Episode von Craft Entries, dem deutschsprachigen Podcast zu den Themen Craft CMS und Webentwicklung. Mein Name ist Thomas Sausen und gerade ging die .all 2021 zu Ende, die offizielle Craft Conference, die pandemiebedingt diesmal als virtuelle Veranstaltung ausgetragen wurde. Wie es Tradition ist, wurde die Veranstaltung von Brandon Kelly eröffnet und er gab erstmal ein umfassendes Update zur Lage von Craft CMS. Kelly begrüßte die 230 Teilnehmer aus 25 verschiedenen Ländern und zeigte vier sehr unterschiedliche Websites, die Craft nutzen, und zwar die Websites von ProPublica, die Next Web, Barefoot Contessa und Titus Wodka, also Titus Wodka. Die Verkäufe von Craft wachsen stetig und auch wenn er keine absoluten Zahlen bestätigte oder nannte, sagte er zumindest nach dem Talk, dass aktuell ein 20%iges Wachstum vorliege, verglichen mit dem Vorjahr. Es ist also nicht verwunderlich, dass auch das interne Craft-Team weiter wächst und mittlerweile 16 festangestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen umfasst. Wie lebendig das Ökosystem um Craft ist, zeigt auch der Plugin-Store, der vor gut 3,5 Jahren zusammen mit Craft 3 veröffentlicht wurde. Damals mit lediglich 200 Plugins gestartet, sind dort nun 898 Plugins vertreten. Also das ist schon ein deutlicher Wachstum, würde ich mal sagen. Und dann gab es halt ein paar Infos zu anderen Produkten oder neuen Services. Aktuell arbeitet das Team an einer neuen Version von Craft ID, die dann im nächsten Jahr als Craft Console online gehen wird. Neben optischen Verbesserungen wird die große Neuerung sein, dass die Craft Console Unternehmens- und Organisationsaccounts unterstützen wird. Diese haben dann den Vorteil, dass sie zu mehreren Craft IDs gehören können und zusätzlich Mitglieder mit unterschiedlichen Berechtigungen unterstützen. Also ihr könnt einfach ein Unternehmen machen und dann können da auch mehrere Leute drauf zugreifen mit ihren eigenen Accounts, so habe ich das zumindest verstanden. Diese Konten bleiben kostenlos und dort können dann auch weiterhin die Lizenzen von Craft CMS und Plugins verwaltet werden. Wer aber ein Plugin veröffentlichen oder Teil des Partnernetzwerkes sein möchte, benötigt künftig zwingend einen solchen Account. Bestehende Craft ID-Konten werden dann aber auch automatisch migriert. Craft Cloud wurde wiederum erstmals auf der .all 2019 in Montreal angekündigt und war als Headless Craft Service geplant. Als Einschränkung sollten weder Templates noch Plugins unterstützt werden, dafür aber Software-Updates und DevOps-Arbeiten wegfallen. Ursprünglich hätte der Dienst 2020 starten sollen, stattdessen bekamen wir im letzten Jahr nur ein Info-Update. Demnach hätte der Dienst Craft ID ersetzen und zusätzlich für Headless CMS-Projekte genutzt werden können. Für letzteres wären pro Sitz 20 US-Dollar im Monat angefallen und das Ganze wäre ohne solche Limitierungen von Inhaltsvolumen oder RPE-Requests vonstatten gegangen. Obwohl das Team sehr begeistert für dieses Projekt war, konnte das Konzept die Community nicht begeistern, weswegen Craft Cloud in der angedachten Form nicht veröffentlicht wird. Die Benutzer- und Lizenzverwaltung übernimmt künftig Craft Console, während Craft Cloud als Plattform as a Service für alle Craft-Projekte dienen wird. Wie das konkret aussehen wird, wurde noch nicht verraten. Man solle sich das erstmal als eine Art Managed Hosted Version von Craft CMS vorstellen. Die Craft Demo Sites laufen mittlerweile mit Craft Cloud und die offizielle Webseite wird demnächst auf den Dienst umgestellt. Seit der .all 2019 wurden Craft 3.4, 3.5, 3.6 und 3.7 veröffentlicht mit stellenweise einschneidenden Änderungen. Der Update-Prozess war deswegen nicht immer leicht, auch weil manche Plugins Probleme machten. Weiterhin war nicht immer ersichtlich, ob ein Update eines Plugins bei einer neuen Version zu Problemen führen könnte oder eben nicht. Schon im letzten Jahr kündigte Pixelontonic deswegen an, künftig auf eine semantische Versionierung zu setzen. Diese Pläne wurden jetzt konkretisiert, da anders als 2020 angedacht, es ab 2022 nur noch einen statt zwei Major Releases pro Jahr geben wird. Ähnlich wie es Apple bei iOS oder macOS handhabt, wo eben einmal jährlich ein großer Release mit neuen Features veröffentlicht wird und die übrigen Updates meist unter der Kategorie Fehlerbehebung oder kleine Verbesserung fallen. 2022 erscheint folglich Craft 4 und Commerce 4, 2023 dann Craft 5 und Commerce 5 und so weiter und so fort. Wichtig dabei ist, dass die Major Releases miteinander kompatibel sein müssen und die Minor Releases keine Breaking Changes aufweisen werden oder werden sollen, also ist zumindest eine Theorie. Für den Nutzer sollte also der große Vorteil gegeben sein, dass künftig eindeutige Aussagen getroffen werden können, ob Plugins und CMS miteinander kompatibel sind oder eben nicht. Der bisherige Versionssprung von 3.6 auf 3.7 wird mitunter bei Kunden oder Privatusern eben manchmal als zu gering erachtet und dann daher mal schnell auf irgendwie aktualisieren geklickt, wenn man jetzt nicht diese Funktion deaktiviert hat, wie ich es eigentlich bei Kundenprojekten immer deaktiviert habe. Dagegen flößt der Wechsel von 3 auf 4 vielleicht etwas mehr Respekt ein, dass man vielleicht vorher mal Rückfrage hält, ob man das wirklich machen soll. Aus Dienstleistersicht ist das also eine willkommene Neuerung, da sich die Updates besser planen lassen. Weiterhin lassen sich dann jährlich die neuen Features und die daraus resultierenden Vorteile für die Kunden besser kommunizieren. Und dann macht es vielleicht auch für den Kunden einfach mehr Sinn, dass er sagt, okay, auf 4 aktualisieren wir jetzt. Oder einmal im Jahr machen wir ein großes Update und dafür machen wir mit dir einen Dienstleistungswartungsvertrag, was weiß ich. Aus der Sicht von Pixel und Tonic wiederum besteht der Vorteil der Verlässlichkeit. Es kommt ein jährliches Update und alle neuen Features, die bis dahin fertig sind, werden in diesen Release gepackt, anstatt die Veröffentlichung erneut zu verschieben. Wir wissen ja noch alle, welche Probleme es im Vorfeld von Craft 3 gab und wie oft das quasi verschoben wurde. Nachteilig ist dafür, dass wenn ein lang erwartetes Feature es eben dann nicht beispielsweise in Craft 4 schafft, dass man dann auf mindestens ein weiteres Jahr warten muss, bis es dann kommt. Und das ist dann der Nachteil. Apropos Craft 4, die Beta von Craft 4 ist für das erste Quartal 2022 und die Veröffentlichung der finalen Fassung für das zweite Quartal 2022 geplant. In der Roadmap lassen sich die Neuerungen, die für Craft 4 geplant sind, einsehen. Habe ich deswegen schon noch verlinkt. Ob all diese Funktionen letztendlich auch integriert werden, das lässt sich noch nicht abschätzen. Schließlich haben die konkreten Arbeiten an Craft 4 erst nach der Veröffentlichung von Craft 3.7 im Juli 2021 angefangen. Craft 4 wird mindestens PHP 7.4 voraussetzen und so auf typsicheres PHP setzen. Mit typisierten Properties kam Ende 2019 endlich die Möglichkeit, in PHP auch die Properties einer Klasse typisiert angeben zu können. Also das wird sicherlich eine Verbesserung. Weiterhin zeigte dann Brandon ein paar andere Neuerungen. Ähnlich wie in Laravel Collection wird die Möglichkeit geschaffen, Arrays auf verschiedene Arten zu transformieren. Dadurch werden Elemente, die Eager-Loading unterstützen, künftig als Collections wiedergegeben und dadurch kann man durch diese loopen wie bei einem Array. Dann kriegen Administrationen die Möglichkeit, inaktive Benutzerkonten anlegen und Inhalte diesen zuweisen zu können. Die Elementindexe bekommen weitere Filtermöglichkeiten. Da kann man also sehr schnell eigene Ansichten, glaube ich, dann auch hinterlegen. Künftig kann man auch den Custom Sources eigene Labels geben und definieren, als welche Art sie angezeigt werden. Das lässt sich dann mit dem Filtering, was ich eben angesprochen habe, kombinieren. Und all diese Einstellungen werden dann in der Project-Config-Datei gespeichert. Ich fand es also interessant, dass bezüglich Craft 4 eher kleinere Neuigkeiten gezeigt wurden, die das Gesamterlebnis etwas, abrunden. Im Vorfeld hätte ich eher mit einer Demo von Matrix in Matrix oder Conditional Fields gerechnet, die beide weiter fest für Craft 4 geplant sind. Andererseits ist es so, dass Craft 4 erst seit eben gut 3 Monaten in Entwicklung ist und solche großen Features wahrscheinlich schlicht noch nicht vorzeigbar sind zum aktuellen Zeitpunkt. Die Zeiten, an denen Pixel und Tonic parallel an mehreren Craft-Versionen arbeitet, sind eben vorbei und das muss nicht schlecht sein. Persönlich freue ich mich auf die jährlichen großen Updates, die es ab 2022 geben wird, denn aktuell ist es so ein bisschen seltsam, dass Craft 3 über 3,5 Jahre alt ist und dann in einem Dot-Release auf einmal der Ablauf zur Veröffentlichung von Einträgen und Entwürfen komplett geändert wird. Das verwirrt dann manchmal auch den Kunden. Bessere Planbarkeit und Verlässlichkeiten dürfen jetzt hoffentlich oder werden hoffentlich die Folge sein. Ansonsten habe ich mich sehr über das wachsende Ökosystem gefreut, denn mit Nitro, Cloud, Console wird immer klarer, dass Craft mehr als nur ein CMS ist. Und das zeigte sich dann auch am nächsten Tag, als uns Luke Holder Update zu Craft Commerce präsentierte. Zum einen ist Luke nicht mehr der einzige Commerce-Entwickler. Mit Luke, Nathaniel und Dale gibt es mittlerweile 3 Entwickler für Commerce und das Team zeigt sich beeindruckt, wie viele Plugins für Craft Commerce es gibt, da Commerce eben selbst ein Plugin ist. Also gibt es jetzt quasi programmiert die Community aktuell Plugins für ein Plugin und diese erweitern Commerce dann in folgenden Bereichen. Plugins für bessere Reports oder Synchronisierung von Produkten, Integration von Marketing-Tools, weitere Zahlungsanbieter und kleinere Helfer, die Commerce eben besser machen. Aktuell ist Commerce 3.4.6 und ab 2022 wird Commerce 4 erhältlich sein, ungefähr zur selben Zeit wie Graph 4, sprich im zweiten Quartal. Ab dann werden beide Produkte gemeinsam fortschreiten, was Veröffentlichung und Version angeht, also Graph 4 und Commerce 4 2022, 5 und Commerce 5 in 2023 und so weiter, also wie ich das eben auch schon mal erwähnt habe. Nicht vergessen, dass etwa Commerce 2 zusammen mit Graph 3 erschienen ist, also da gab es früher einen Unterschied in der Versionsnummer. Mit dem neuen gemeinsamen Fortschritt möchte man einerseits Konfusion vermeiden, ob diese Commerce-Version auch wirklich mit dieser Craft-Version kompatibel ist. Und außerdem können dann das Craft- und Commerce-Team sich bezüglich Features absprechen und das Commerce-Team dann direkt die neuen Craft-Features implementieren. Also dass das einfach ein engeres Zusammenarbeiten ist. Da Commerce 3.4 das letzte große Dreier-Update sein wird, kann man sich jetzt nun auf Commerce 4 konzentrieren und das bietet unter anderem folgende Funktionen. Ein Währungsfeld, was direkt in den Core integriert wird, wodurch geprüft werden kann, ob die Währungsumrechnung beispielsweise korrekt ist. Ein Adressfeld, was aber nicht nur für Commerce verfügbar sein wird, sondern genau wie das Währungsfeld auch in Graph 4. Man kann also nun gegenchecken, ob eine echte Adresse eingetragen wird. Sicherlich hilfreich, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, mit Google Maps arbeitet oder einfach sicherstellen möchte, dass der Kunde auf seiner Kontaktseite auch wirklich eine Adresse hinterlegt hat. Alle Kunden werden zu Benutzern in Commerce 4, wodurch Marketingmaßnahmen basierend auf E-Mail-Adressen möglich werden oder dass Benutzer bestimmte Bestellungen wieder zugeordnet werden können. Das Benutzeradressbuch wird für alle Plugin-Entwickler verfügbar gemacht. Rabatte können nun anhand von Bedingungen generiert werden. Beispielsweise, wenn ein Kunde 5 Artikel im Warenkorb hat, bekommt er einen Rabatt. Ähnliches wird auch für Lieferkosten zur Verfügung gestellt. Es kommen auch detaillierte Zugangsberechtigungen für Rabatte, Sales und Abos dazu, da ja eben aus Kunden Benutzer werden. Folgende Neuerungen schaffen es möglicherweise auch noch in Commerce 4. Weitere Steuer-ID-Prüfungen, ein Debug-Panel für Commerce, ähnlich wie das Craft-Debug-Panel und mehrere Coupons pro Rabatt. Multistores und Multiwährungen sind dabei eher Themen für Commerce 5. Ansonsten gab es noch 2 Tage von teils sehr interessanten Vorträgen. Sue Malomo von HappyCock hielt den Talk über Launching Craft in Critical High Traffic Situations. Viele der Sites, an denen HappyCock arbeitet, sind High-Traffic-Sites oder haben signifikante High-Traffic-Spitzen und dazu komplexe Funktionalitäten, die man nicht immer einfach cachen kann. Sie gab dann Demos, wie sie Craft optimiert hat, dass die Sites auch unter eben High-Traffic keine Probleme machten und super schnell sind. In dem Beispiel kam folgender Tech-Stack zum Einsatz: Craft CMS, Nuxt, Stripe, RevenueCAT, SparkPost, Mailchimp und Terraform. Zur Verwendung kamen dann auch eigene API-Module und Element-API, die das Nuxt-Frontend sowie Native iOS und Android-Apps befeuerten. Und als das Projekt dann online ging, kam es dann eben zu High-Traffic-Spitzen und sie optimierte dann die Craft-Installation wie folgt: Optimierung der Anfragen, Hinzufügung von Server-Side-Caching via Redis, Craft-Caching für angemeldete Benutzer. Und wo Optimierungen nicht möglich waren, wurde Lazy Loading eingesetzt, um die Größe des ersten Payloads etwas zu verringern. Das Ergebnis war dann sehr zufriedenstellend und sie gab im Fazit dann eben folgende Tipps mit: Die Daten, die von API-Endpoints kommen, limitieren und nur das senden, was wirklich gebraucht wird. Die Anfragen optimieren und Datenbank-Indexing hinzufügen. Für Gastbesucher alles cachen. Datencaching für allgemeine Anfragen wie User-Dashboards aktivieren und Laser-Loading für bessere User-Experience sowie AWS mit Terraform einsetzen, um Ressourcen zu verwalten. Luke Camacho arbeitet als LA-Engineer bei Pixelontonic. Sie hat sich Coding selbst online beigebracht und ist IAAP-zertifizierte Web-Accessibility-Spezialistin. Und hielt dann einen Vortrag über Getting Started with Manual Accessibility Testing. Da automatische Testing Tools eben nur 30% von LA-Problemen finden, sollte man manuell Testing einführen oder zumindest nicht vernachlässigen. Folglich ging es in dem Talk eben darum, wie man manuelles LA-Testing durchführen kann, um die UX von Websites und Plugins zu verbessern. Als erstes wurde der Umfang von manuellen Audits besprochen, dann wie man LA-Personas zum Testing nutzt und das Graph-CMS-Kontrollpanel wurde nach bekannten Problemen durchforstet. Manuelles Testing bedeutet etwa, die Tastatur oder einen Screenreader zu nutzen, um zu prüfen, ob die Webseite noch bedienbar ist für Menschen mit eingeschränkter Sicht oder gar Blinde. Dabei sollte aber nicht jede Unterseite der Webseite getestet werden. Globale Inhalte wie Header und Footer seien sehr wichtig, da sie eben überall Verwendung finden, genau wie oft gebrauchte Komponenten oder essentielle Site-Funktionen wie Warenkorb oder Kontaktformular sowas. Dazu eben die Unterseiten, die eine gute Repräsentation der Inhalte der Webseite darstellen. Die Personas, die zum Testen verwendet werden sollen, sollen dann eben verschiedene Nutzergruppen repräsentieren, etwa der sehende Nutzer, der eine Maus bedienen kann oder der Nutzer, der nur eine Tastatur braucht oder darauf angewiesen ist. Die Chrome-Extension Accessibility Insights sei für das ganze Testing auch recht hilfreich. Häufige Probleme bezüglich Barrierefreiheit sind eben dann, Fokus wird nicht gesetzt bzw. deaktiviert, Interaktionen nur mit Maus statt auch über Tastatur möglich, etwa bei Toggles, keine Verwendung von semantischen HTML-Elementen. Wer für Tastaturen testet, sollte sich folgende Fragen stellen. Sind die Fokus-Outlines sichtbar genug? Wird der Tastaturfokus intuitiv genutzt? Können alle inaktiven Elemente auch ohne eine Maus aktiv gestellt werden? Können Sektionen wie die Navigation übersprungen werden? Wer für Screenreader testet, sollte sich dann folgende Fragen stellen. Funktioniert die Webseite mit schlechter oder gar keiner Sicht? Wie werden visuelle Indikatoren wie die Navigation für Screenreader spezifiziert? Stichwort ARIA-Elemente. ARIA-Rollen können aber dann wiederum für Probleme sorgen, wenn sie falsch gesetzt werden. Daher wäre die wichtigste Regel bei ARIA, dass man kein ARIA verwenden sollte, wenn man nicht weiß, wie es die Screenreader beeinflusst. Ist genug Kontext für Screenreader-Nutzer vorhanden? Nutzt die Webseite semantisches HTML? Sind Seitentitel, Überschriften und Bildbeschreibungen hilfreich? Funktionieren Fehler und Statusmeldungen auch in einer nicht visuellen Weise? Der nächste Vortrag stammt von Henrik Henschel aus der Schweiz und er stellte die 7 Deadly Sins of Offer Experience vor. Er arbeitet für die Zeigs AG, eine kleine Digitalagentur für benutzerzentriertes Design, Schweizer Marktführer in dem Bereich mit 27 Spezialisten in 17 Disziplinen. Warum ist Autorenerfahrung so wichtig? Dazu sagte er, gute UX einer Webseite hängt von der Qualität der Inhalte ab. Um gute Inhalte zu erstellen, muss auf die Anwendungsfälle von Autoren und Redakteuren Rücksicht genommen werden im Backend. Und umso weniger frustriert Autoren und Redakteure sind, umso eher bekennen sie sich dazu, das CMS auch gerne zu nutzen und dann letztendlich mit Inhalten zu füllen. Wer sind die 4 Autoren? Grundsätzlich 4 verschiedene Gruppen. Der für Inhalt Verantwortliche oder der Besitzer, der auch alles bedienen kann, Gelegenheitsnutzer, die gelegentlich Inhalte in CMS eingeben oder nutzen, externe Personen wie Freelancer oder Agenturen, die Texte, Illustrationen, Fotos und Videos liefern und natürlich die Redakteure, die Inhalte selbst schreiben. In dem Vortrag ging es dann darum, auf welche Bereiche man achten solle, wenn man eben eine gute Autorenerfahrung schaffen möchte. Unterteilt war das dann in 7 Bereiche, die dann eben an den 7 Sünden aus der Bibel angelehnt waren. Ein paar Tipps, die ich mir da so mitgenommen habe, sind, wenn es im CMS zu viele Templates gibt, die nicht beschrieben werden, wird der Autor nur die nutzen, die er kennt. Daher Templates möglichst einfach benennen. Also Referenzseite ist genauer als Standard-Template. Das gilt auch für die UI-Elemente und Felder. Es könnte sein, dass Autoren bei Texten und Bildern zu viel mit Nebenkriegsschauplätzen zu tun haben, gerade bei den Bildern. Daher sicherstellen, dass vieles automatisch vom CMS übernommen wird, etwa mit dem Image Optimize Plugin oder Bildtransformation. Nicht jedem Nutzer scheint klar, wie wichtig Links sind für zusätzliche Infos und auch für SEO. Deswegen bei einfacher Verlinkung versuchen zu helfen und ansonsten Plugins wie Similar einsetzen. unbedingt Craftcore-Features wie Vorschau, Vorschau-Link, Notizen, Erklärungstexte und das anpassbare Dashboard nutzen. Der Vortrag Use Entry Types for the Love of Clients von Stephen Callender beschäftigt sich dann auch mit dem Thema bessere Benutzererfahrung, konzentriert sich dabei aber auf den Einsatz von Eintragstypen, die, wenn sie richtig eingesetzt werden, ein Inhaltsmodell schaffen, die dem Kunden viele Freiheiten lässt. Eintragstypen können in Channels und Structures, nicht aber in Singles bzw. Einzeleinträge genutzt werden. Laut Steven werden Singles sowieso zu oft genutzt, haben aber das Problem, dass der Kunde keine anlegen kann. Daher sollte man diese nur nutzen, wenn man weiß, dass es eine Site ist, die es eben immer gibt und die nicht gelöscht wird, wie zum Beispiel die Homepage oder eben für andere Bereiche wie Fehlermeldungen. Für Seiten wären dann Structures hilfreich, da diese auch verschachtelt werden können und durch Eintragstypen könnte man verschiedene Funktionalitäten mitgeben, Indexseite oder Beitragsseite, verschiedene Templates, da jeder Eintragstyp auch ein eigenes Feldlayout mit sich bringt. Ich habe es genauso im letzten Kraftprojekt gemacht, dass es eine Sektion Events gab, die bekamen dann drei Eintragstypen, Event Details, Event Agenda und Event Infos. Denn Agenda und Infos hatten eigene Felder, eigenes Layout und sollten aber eine Beziehung zu Event Details haben. Somit habe ich, wenn ich eine Agenda anlegte, als Mutterseite die Event Details angegeben und dann wurde eine Beziehung hergestellt und die hierarchische UL-Struktur erstellt. Und ja, es hat eigentlich ganz gut geklappt. Channels haben auch die Vorteile der Eintragstypen, lassen sich aber nicht verschachteln. Shauna O'Neill hatte sich ebenfalls mit Autorenerfahrung beschäftigt und ihre Tipps im Vortrag Building with Bumpers festgehalten. Die Vorteile liegen laut ihr bei den folgenden Punkten. Hilfe bei der richtigen Nutzung des CMS, bewahrt das Design, sodass Felder nicht das Design zerstören, wie es mit WYSIWYG-Feldern möglich wäre, wenn man sie nicht limitiert. Inhalte können schneller aktualisiert werden und optimierte Performance. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Webseite zu bauen und sie stellte eben ihre Tipps vor. Grüße an TechTwitter, wo das gerne anders gesehen wird bezüglich es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Webseite zu bauen. Das CMS ist laut ihr der Kleber, der Entwicklung, Design, UX und Performance zusammenhält. Es ist also wichtig, sich mit dem Thema Autorenerfahrung frühzeitig im Projekt oder noch in der Planungsphase zu kümmern. Also früh Austausch zwischen Entwickler und Designer, um zu klären, wo die Komponenten genutzt werden und wie und ob man Limitierungen einbauen sollte, etwa weil man maximal nur 4 Bilder pro Reihe angezeigt werden möchte, dann eben so limitieren, dass der Kunde keine 5 hochladen kann. Dann Dialog mit dem Kunden, wie viel Inhaltsbearbeitung er braucht und wie flexibel diese realisiert werden soll. Aber man soll eben darauf achten, es nicht zu übertreiben, ja, gerade auch mit der Flexibilität. Den ganzen Inhalt einer Webseite mit einem Matrixfeld zu realisieren, ist eine schlechte Idee, da es einerseits eine echte Performancebremse ist und andererseits das Auswahlparadoxon bei Menschen dafür sorgt, dass diese schnell überwältigt sind, wenn es zu viele Auswahlmöglichkeiten gibt. Dies hätte dann zur Folge, dass nur die Möglichkeiten genutzt werden, mit denen man vertraut ist. Ich habe mal ein Kundenprojekt übernommen, wo es genau dieses Problem gab. Selbst wenn ein Element nur ein-, zweimal auf der ganzen Webseite gebraucht wurde, hatte die Agentur 35 Matrixblöcke geschaffen, die jede Unterseite gepflegt haben. Führte dazu, dass die Ladezeiten im Backend bei den Einträgen enorm anstieg. Man dank PHP-Fehler oft dann auch die Blöcke nicht ändern oder nicht erweitern konnte. Besser wäre gewesen, die Layouts pro Sektion anzupassen, teils mit festen Feldern und Eintragstypen zu arbeiten und dann auch eben mit Eintragsverknüpfungen. Kyle Kotter und Kate Lechleiter von der Agentur Happycock erklärten dann ihren internen Projektablauf auf Basis von über 1000 Projekten. Um Kunden glücklich zu machen, sollten die 5 Eckpfeiler bedacht werden: Planung, Kommunikation, Vertrauen, Anpassen und Verfeinern. Klassischer Agenturarbeitsablauf basiert oft auf dem Wasserfallmodell. Jede Phase muss komplettiert werden, bevor die nächste Phase beginnen kann. Die Designer fertigen Designs, geben diese dann der Entwicklung und am Ende ist dann irgendwie Digitalmarketing dran, was weiß ich. Das führt dann zu einem Mangel an Kommunikation zwischen den Abteilungen, also zumindest meistens. Für Qualitätssicherung ist dann oft erst Zeit, wenn es eigentlich kaum noch Zeit im Projekt gibt, weil die Deadline sich nähert oder das Budget eben verbraucht wurde und somit wird dann nur noch das Nötigste gemacht. Bei Happycock nutzen sie daher Professionally Organized Departments, PODs, wo eine Gruppe von Leuten aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten, eben Designentwicklung und Digitalmarketing gleichzeitig und Projektmanagement hält dann alles im Blick. Die Zusammenarbeit zwischen Design und Entwicklung wurde auch durch den Einsatz von Tailwind CSS beschleunigt. Die Designer wissen, was es ist, also Tailwind, und was es kann. Und deswegen wird dann Tailwind bei der Designphase auch berücksichtigt. Die Entwickler wiederum können dann aus den Designs die echten Elemente bauen. Auch beim Prototyping hätte sich das bewährt, da dadurch die Elemente eh schon im Browser getestet sind. Das Designteam kann wiederum im Browser Anpassungen ausprobieren und dann Feedback geben. Zusätzlich hat die Agentur hat sich so einen Komponent-Browser entwickelt, wo man alle Komponenten einsehen und testen kann, ähnlich wie bei Storybook. Und bei der Inhaltsmodellierung kontrolliert auch das Designteam, ob die Vermutungen, die von den Entwicklern getroffen wurden, richtig sind, da das Designteam Kontrolle über die Informationsarchitektur und Sitemap hat. Das Templating dann mit Twig, und da es eine stetige Zusammenarbeit zwischen Abteilungen gibt, gibt es eine fortlaufende Qualitätssicherung, um grobe Fehler schon vorab zu beseitigen. Jemima Abu, Frontend-Entwicklerin aus Lagos, Nigeria, hat einen Vortrag zu Web Vitals und Craft CMS gehalten. Web Vitals sind neue Google-Metriken, um die User Experience bzw. Nutzerfreundlichkeit von mobilen, aber auch Desktop-Ansichten einer Webseite zu bewerten. Bezüglich Ladezeiten. LCP, Largest Contentful Paint, gibt die Zeit an, bis das größte Element aus dem Document Object Model gerendert wurde, welches gleichzeitig auch auf dem Bildschirm sichtbar ist. Das können unter anderem große Headerbilder, Logos oder Willkommensvideos sein, die sich im für den User sichtbaren Bereich der Webseite befinden. Folglich lässt sich damit etwas genauer bestimmen, wann die wichtigsten Elemente für die Besucher auch wirklich zu sehen sind. Bezüglich Interaktivität gibt es dann FID. Die erste Eingangsverzögerung, also First Input Delay, ist eine benutzerzentrierte Metrik zur Messung der Reaktionsfähigkeit von Webseiten. Eine niedrige FID stellt sicher, dass die Seite verwendbar ist. Für SEO wird die Nutzererfahrung ein immer wichtiger Ranking-Faktor und alles unter 100 Millisekunden sei hier gut. Bezüglich visuelle Stabilität gibt es den CLS, Cumulative Layout Shift. Das gibt die Gesamtsumme der einzelnen Werte für alle unerwarteten Layout-Verschiebungen an, die während der Lebensdauer einer Seite auftreten. Der Wert liegt zwischen 0 und einer beliebigen positiven Zahl. Je größer der Wert, desto mehr Layout-Verschiebungen sind aufgetreten. Diesen Wert im Auge zu behalten ist wichtig, weil es nicht benutzerfreundlich ist, wenn irgendwie sich Seitenelemente während der Interaktion bewegen. Mittels Lighthouse, PageSpeed Insights, gtmetrics.com, Performance Observer, webpagetest.org und dem kostenlosen Graph-Plugin Lightkeeper lassen sich diese Metriken testen, letzteres also direkt im Graph-Control-Panel. Worauf sollte also geachtet werden? Ladezeiten von Animationen reduzieren. Umso länger diese sind, umso größer sind LCP und FID. Dimensionen und Maße von Elementen wie Bildern festlegen. In Craft ginge das etwa über die Bildtransformation. Caching benutzen, da Template Caching die Anzahl der Datenbankanfragen minimiert, und Defer Scripts nutzen, die Zeit des Page Renderings reduzieren. Die Closing Keynote von Henri Helvetica war primär eine spaßige Veranstaltung zum Runterkommen. Er ist ein guter Entertainer und ließ Teilnehmer Fotos einreichen, wo sie dann erklären sollen, warum dieses Foto sie eben glücklich macht. Insgesamt war ich mit der virtuellen .org-Konferenz sehr zufrieden. Gut organisiert, tolle Vorträge. Autorenerfahrung ist auch eines meiner Steckenpferde und ich finde es immer noch interessant, wie andere Agenturen und Freelancer an diese Sache rangehen. Ich werde definitiv nun öfters Eintragstypen verwenden, da ich dank der .org auch auf neue Ideen diesbezüglich kam. Barrierefreiheit und Web Vitals sind zwei Themen, mit denen ich mich noch zu wenig letztendlich in der Praxis zumindest beschäftigt habe und jetzt in den Vorträgen erste gute Einblicke bekam. Die Chats waren witzig und es gab auch zwei Talks im Nachgang, einmal auf Twitter Spaces und dann ein Live-Recording von CraftQuest. Nächstes Jahr findet dann aber wieder alles irgendwo vor Ort statt, wo wurde eben noch nicht gesagt, aber eigentlich wäre ja immer noch Amsterdam dran, von daher mal sehen, wann das dann für nächstes Jahr bestätigt wird. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, euer Thomas. Da 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 da